Hallo und herzlich willkommen zu Folge 169 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 9. Juni 2021. Mein Name ist Corinna Budras und mit dabei ist wieder
Konstantin van Linden. Hallo.
Ja.
Ja, ich freue mich, wieder mit dir auf Sendung zu sein. Wir haben auch einige ganz spannende Themen, aber bevor wir zu denen kommen, hattest du angekündigt noch eine kleine, ja, ich glaube gar nicht Korrektur, aber Ergänzung oder Nachreichung hier präsentieren zu wollen, nachdem uns mal wieder ein engagierter Hörer oder ich glaube in dem Fall eine engagierte Hörerin angeschrieben hat.
Ja, ganz ehrlich, es wird mein neues Hobby. Also das finde ich immer großartig, wenn auch tatsächlich Feedback kommt zu den eigenen, zu den einzelnen Folgen und wir auch durchaus das ein oder andere vielleicht auch nochmal ein bisschen richtig stellen müssen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, man lernt ja immer dazu. Und auch diesmal war es so und ich finde auch immer so schön, wer sich dann meldet. Und wir haben hier eine Dame aus dem Bereich der Kulturschaffenden. Es geht natürlich um die Folge 167, wo wir ja das Bundesverfassungsgericht und die und weitere Klagen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz besprochen haben, damals mit Fabian Töpel. Und da hatte sich eine Frau gemeldet, die das Marketing und Development bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz betreut. Also auch solche Hörer haben wir. Schöne Grüße nach Rheinland-Pfalz. Und da ging es um die Studie zur Aerosolausbreitung des Fraunhofer-Instituts. Die wurde im November 2020 durchgeführt und damit tatsächlich in einem Zeitraum, wo die Inzidenzen relativ hoch waren. Ne? Weil ich glaube, Fabian hatte damals gemutmaßt, dass das niedrigere Inzidenzen waren und deswegen vielleicht die Aussagekraft da nicht überzeugend war fürs Bundesverfassungsgericht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig wiedergebe, aber jedenfalls um das nochmal zu erläutern, was der Kontext war. Und hier also nochmal der Hinweis, dass das im November 2020 stattgefunden hat und die Dortmunder waren da Vorreiter. Und das Orchester hat diese Studie auch selbst in den Spielstätten durchgeführt. Also da haben wir nun Erkenntnis aus ganz berufenem Mund. Herzlichen Dank dafür. Das als kleiner Einschub und dann kommen wir jetzt zu den Themen, ne?
Genau, und zwar unterhalten wir uns gleich mit Elisa Hofen und das freut mich gleich aus zwei Gründen. Zum einen, weil Elisa Hofen schon seit Jahren eine gute Bekannte ist, mit der ich immer wieder auch journalistisch eben zusammenarbeite. Sie ist Strafrechtsprofessorin an der Universität Leipzig und zugleich auch Richterin am Verfassungsgerichtshof in Sachsen obendrein, und das darf natürlich an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, regelmäßige Kolumnistin bei FAZ Einspruch, wo sie also zu ganz unterschiedlichen Themen aus dem Bereich des Strafrechts regelmäßig schreibt. Mit ihr unterhalte ich mich oder unterhalten wir uns vielmehr über ein Thema, das mir schon seit längerem so ein bisschen am Herzen liegt, nämlich der Tierschutz und alles, was dafür in diesem Land so nicht getan wird.
Ja? Hat sich das eigentlich durch deinen Hund entwickelt, wenn ich mal so ganz persönlich nachfragen darf in diesem Zusammenhang, oder war das schon immer so? Weil diese Seite an dir war mir relativ neu.
Also ich glaube, der Hund mag irgendwie dazu beitragen, aber nee, es war eigentlich schon immer so, dass ich rational, wenn ich darüber nachgedacht habe, der Auffassung war, dass unser Umgang mit Tieren ethisch eigentlich nicht zu rechtfertigen ist, und ich glaube auch nach wie vor, dass das eine Sache sein wird, wenn sozusagen die Menschheit sich insgesamt, der große Bogen unserer moralischen Entwicklung weiter in die richtige Richtung weist, dann wird, glaube ich, unser Umgang mit Tieren in 100 oder 200 Jahren etwas sein, worauf wir fassungslos zurückblicken, so wie wir heute fassungslos auf andere Dinge, die die Menschen sozusagen in der Vergangenheit getan haben, zurückblicken und sagen, wie konnte man jemals irgendwie finden, dass das, was wir da gemacht haben, okay war. Das habe ich schon immer so gesehen, und dann sicherlich sozusagen meine Frau ist oder war Vegetarierin und ich habe jegliches Fleisch gegessen, und dann haben wir uns jetzt irgendwie in der Mitte getroffen und essen nur noch Wild. Das scheint uns moralisch ganz plausibel vertretbar Weil man da eben, naja, auch, aber ich will jetzt gar nicht sozusagen eine große Vorlesung halten über persönliche Ernährungsgewohnheiten. Ich weiß, weniges ist nerviger, als wenn Leute anfangen, einem da irgendwie erzählen zu wollen, was man jetzt nicht mehr essen dürfe oder so. Aber es gibt eben auch rechtlich zu dem Thema eine ganze Menge interessanter Aspekte und über die reden wir also dann gleich mal ausführlich mit Elisa. Und dann ist gestern ruchbar geworden und heute, vielleicht sogar gerade im Verlauf dieser Aufnahme, wird es dann auch offiziell verkündet, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten will, und zwar wegen des EZB-Urteils des Bundesverfassungsgerichts, das ja vergangenes Jahr hohe Wellen geschlagen hat. Wir werden noch mal kurz zusammenfassen, worum es da ging und warum die Kommission darin also eine Verletzung der europäischen Verträge erblickt.
Und da geht es auch um sehr Grundsätzliches, ne? Das kann man schon mal ankündigen. Ja. Also das geht noch mal an die Grundfesten des deutsch-europäischen Verhältnisses.
Ja, das Ringen um die Macht geht weiter und die Eskalationsspirale, würde ich sagen, wird damit eben auch weiter gedreht. Und dann gibt es noch ein Urteil des EuGH, der auch festgestellt hat, dass Deutschland in einem anderen Punkt tatsächlich gegen die Verträge verstoßen hat, nämlich bei der Stickoxidbelastung. Das fällt unter die große Überschrift Dieselfahrverbote und eben Stickoxidbelastung in der Luft. Das hat uns ja vor ein, zwei Jahren hier quasi jede Folge beschäftigt und jetzt gibt es da nochmal ein Urteil vom EuGH zu. Dann haben wir noch ein, zwei Nachträge zu Dingen, die in dieser Legislaturperiode nicht mehr oder aber auch gerade doch noch beschlossen werden, und am Ende natürlich wie stets das gerechte Urteil. Ihr seht also ein ziemlich volles Programm und deshalb gehen wir jetzt auch gleich ohne weitere Vorrede über zu dem Gespräch mit Elisa Hofen. Ja, dann herzlich willkommen in der Sendung, Elisa Hofen.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Elisa, also fangen wir doch vielleicht mal ganz vorne an, da ja das Tierschutzstrafrecht jetzt alles in allem doch eine eher weniger bekannte Materie ist. Wo steht das denn überhaupt und was ist danach eigentlich strafbar?
Ja, tatsächlich muss man das wirklich erst einmal erklären, denn ich sage mal, noch steht das Ganze im Tierschutzgesetz, also nicht in unserem StGB, wie wir es kennen, sondern in einem Nebengesetz, dem Tierschutzgesetz, das allerlei regelt über den Umgang mit Tieren und dann auch eine Strafnorm enthält, nämlich den Paragraph 17. Und danach wird man bestraft, ich mache es mal knapp, wer entweder ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder, dann gibt es da verschiedene Varianten, einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt oder ihm länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt. Also ihr seht schon, da sind einige Begriffe drin, die gewisse Hürden darstellen.
Okay, und ich würde mal annehmen, ohne vernünftigen Grund ist jetzt wahrscheinlich eher seltener, also wenn wir jetzt über Massentierhaltung reden, eher seltener das Problem, weil die Tiere werden da ja zur Erzeugung von Nahrung getötet. Das ist ja im Grundsatz mal ein vernünftiger Grund. Und aus Rohheit meint wahrscheinlich eher so quasi zum Spaß quälen. Und genau, die dritte Variante mit den länger anhaltenden Leiden, das ist dann eben wahrscheinlich diejenige, wo die Musik spielt. Ist das richtig?
Das ist richtig. Also in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, da sprechen wir eigentlich fast nur über den 2b. Also mit der Tötung ohne vernünftigen Grund, da kann man zum Beispiel mal an das Kükenschreddern denken. Ne? Da ging es auch um solche Fragen. Ist das denn ein vernünftiger Grund? Denn rein ökonomische Erwägungen sind nicht ausreichend. Aber ihr habt recht, grundsätzlich gehen wir davon aus, das hat ja einen vernünftigen Grund, Menschen zu ernähren. Also wenn ich ein Tier schlachte zum Beispiel, dann gilt das als vernünftiger Grund. Die Musik spielt, ne? Wie gesagt, wenn es um landwirtschaftliche Nutztierhaltung geht, bei der Nummer B, und dann muss ich nachweisen, dass ich diesem Tier, aber das kommt zusammen, länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zugefügt habe.
Darf ich noch eine triviale Frage vorausschicken? Ich glaube, viele stolpern schon über den Begriff Wirbeltier. Also schlicht und ergreifend, weil das sozusagen die Tiere sind, die dann quasi besonders geschützt werden müssen. Also wir reden jetzt hier nicht über Regenwürmer, ne, sondern quasi genau. Das einfach nur mal, weil das irgendwie so ein Störbegriff vielleicht, also Störgefühl auch nochmal produziert, deswegen wollte ich das nur klarstellen. Gut.
Ja, genau. Also das geht nicht darum, sie dürfen auf eine Ameise treten in Deutschland, aber es geht tatsächlich dann um die Tiere, die uns ja in vielleicht auch in besonderer Weise nahestehen. Ich glaube, der Hintergrund dieser gesetzlichen Einschränkungen ist tatsächlich ein doppelter. Also zum einen glaube ich tatsächlich, dass das viel ja auch auf das menschliche Gefühl oder die menschliche Beziehung zu einem Tier abstellt, die einfach zu Wirbeltieren größer ist. Aber auch, wenn man ein bisschen in die Forschung schaut, es ist auch durchaus noch umstritten, inwiefern auch bestimmte Tiere, also Ameisen, Würmer etc., Schmerzen und Leiden überhaupt in der Weise empfinden können. Und da hat man sich dann auch aus Praktikabilitätsgründen natürlich darauf beschränkt, Wirbeltiere zu erfassen. Also, dass wir Insekten weiterhin bekämpfen dürfen, das verbietet auch das Tierschutzgesetz nicht. Also ihre Spinne dürfen sie weiterhin erschlagen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt ein vernünftiger Grund ist, dass sie Angst vor ihr haben.
Und jetzt denkt man, also wenn man das hört, länger anhaltende Schmerzen oder Leiden zufügt, da würden viele Leute sagen, im Moment mal, das ist doch geradezu der Wesenskern der Massentierhaltung. Also was findet denn da sonst statt, außer die eigentlich mit der Geburt beginnende und mit der Schlachtung endende Zufügung von, ja, nicht unbedingt, vielleicht nicht unbedingt körperlichen Schmerzen, aber doch auf jeden Fall mal Leiden. Wie, also sozusagen, was ist der Maßstab für dieses Leiden? Also, wo fängt das an, wo hört das auf
Das
und
ist
wer stellt das fest?
tatsächlich. Ja, und das tatsächlich hast du einen ganz, ganz relevanten Punkt angesprochen. Gerade bei Leiden haben wir ein Problem. Wir haben, das kann ich vielleicht schon mal kurz sagen, mit einer Mitarbeiterin, Frau Hahn, zusammen mache ich eine Studie. Wir untersuchen in Deutschland an verschiedenen Staatsanwaltschaften die Strafverfahren, die wegen diesem Paragraph 17 Tierschutzgesetz geführt werden, schauen uns das an. Und tatsächlich ist auch genau das, was wir beobachtet haben, eine große Unsicherheit im Umgang mit diesem Begriff Leid. Denn ich glaube tatsächlich, wir sind da in dem Bereich, den, wie du ihn angesprochen hast, dass wir vorausgehen, das ist ja per se eigentlich Leid, dass wir den Tieren zufügen. Sie leben nicht in Freiheit, sie werden unter Bedingungen gehalten, die also zumindest aus ethischer Sicht äußerst, äußerst schwierig sind, die wir aber gleichwohl zulassen. Und wann gehen wir so weit zu sagen, das ist jetzt aber strafrechtlich relevantes Leid? Und damit tun sich, das sieht man auch, die Staatsanwaltschaften in der Praxis sehr schwer. Wir müssen letztendlich für diesen Begriff, um den auszufüllen, auf das zurückgreifen, was dann auch Veterinärmediziner sagen, also hier wird mal eine Grenze überschritten, aber tja, das ist im Einzelfall natürlich schwer feststellbar.
Aber die Tendenz ist ja, also sozusagen im Tierschutzgesetz, abgesehen von dieser Strafnorm, gibt es ja auch noch eine Menge andere Dinge, die halt festschreiben, was weiß ich, ein Mastschwein muss mindestens so und so viel Quadratmeter Raum haben oder mindestens so und so viel Stunden Tageslicht und so weiter, verschiedene Vorgaben zur Haltung eben, ja. Die kann man jetzt sicherlich auch noch als zu lasch empfinden, tue ich auch. Aber sozusagen, wenn die jedenfalls noch unterschritten werden, also wenn dagegen verstoßen wird, dann dürfte das ja wahrscheinlich eben auch ein Indikator dafür sein, dass die Tiere da leiden. Oder wie macht
Da
man das dann?
sprichst du einen ganz interessanten Punkt an, das sehe ich nämlich auch so. Dieser Automatismus wird aber in der Praxis nicht gezogen. Also wenn wir feststellen, dass gegen bestimmte Vorgaben aus dem Tierschutzgesetz oder den Tierschutzhaltungsbestimmungen verstoßen wird, dann führt das keinesfalls dazu, dass dann ein Strafverfahren wegen Leidens eingeleitet wird. Also dieser Automatismus wird in aller Regel nicht gezogen. Und ich glaube, das liegt in dieser Unsicherheit mit Blick auf diesen Begriff Leid. Das ist damit ganz, ganz stark verbunden. Denn dieser logische Schluss, den finde ich, also der muss ja nicht zwingend sein. Man kann ja auch bei bestimmten Haltungsbedingungen sagen, na gut, wenn die nicht eingehalten werden, führt es nicht automatisch schon zu Leid, sondern es ist etwas, was wir aber einfach trotzdem richtig finden, dass man den Tieren, also es muss ja nicht nur Leid verboten werden, sondern man kann ja auch mit bestimmten Haltungsbedingungen dazu beitragen, dass den Tieren einfach ein Stück weit besser geht, ne, auch unter der
Aber
Schwelle von Leid.
im Grunde genommen haben wir jetzt die Situation, dass wir eigentlich ein Regelwerk haben, das aber in der Praxis so gut wie kaum Anwendung findet. Verstehe ich das richtig? Oder was
Richtig.
sind so große Fälle gewesen in der Vergangenheit, wo man tatsächlich mal auf dieser Basis vorgegangen wäre?
Also tatsächlich gibt es wenig Verfahren im Bereich des Tierschutzgesetzes, muss man sagen, also des Tierschutzstrafrechts. Wenn man zum Beispiel mal in die Verurteilungsstatistiken schaut, dann sieht man, dass wegen Tierquälerei werden so 700 bis 800 Verurteilungen pro Jahr erreicht. Allerdings ist da nicht unterteilt, ist das jetzt landwirtschaftliche Nutztierhaltung oder zum Beispiel, was auch häufig vorkommt, dass Tiere in Privathaushalten nicht gut gehalten werden. Ne? Das ist dann auch viel leichter im Übrigen zu verfolgen und wird auch viel schneller verurteilt. Und wenn man dann nochmal reingeht in diese Statistiken, sieht man, also die aktuellsten Zahlen haben wir aus dem Jahr 2019, da, wenn es dann zu Verurteilungen kam, dann waren das in 95% der Fälle, waren das Geldstrafen. Mhm. Es gab überhaupt nur 44 Verurteilungen, überhaupt zu einer Freiheitsstrafe, und die waren nie höher als 2 Jahre. Und alle Strafen, die wir hier sehen, sind zur Bewährung ausgesetzt worden.
Da muss man natürlich dazu sagen, erstens, das ist eine generelle Tendenz deutscher Gerichte, nur selten mal wirklich eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung zu verhängen. Und hier kommt aber ja auch noch hinzu, dass die Höchststrafe, wohlgemerkt, also quasi für den Worst Case, für den schlimmsten Horrorhof, den man sich so ausmalen kann, 3 Jahre beträgt. Was nicht Richtig. Besonders viel ist. Und die Höchststrafe wird ja wirklich also kaum mal bei irgendeinem Tatbestand ausgeschöpft. Also insofern ist es auf eine gewisse Art vielleicht auch gar nicht verwunderlich, dass die Strafen zu allermeist Geldstrafen oder allenfalls Freiheitsstrafen zur Bewährung sind, oder?
Ja, genau wie du es gesagt hast, so funktioniert ja die Strafgesetzgebung oder die Strafzumessung, würde ich sagen, die Strafzumessung in Deutschland. Richterinnen und Richter orientieren sich natürlich an dem Strafrahmen. Man sieht, 3 Jahre ist das absolute Maximum, was überhaupt dieser Tatbestand vorsieht. Dann wird man fast nie 3 Jahre geben. Das ist in allen anderen Deliktsbereichen ja genauso, dass wir Strafrahmen nicht ausschöpfen. Ja, sie werden das auch bei anderen Delikten, bei Diebstahl, bei Körperverletzung auch so sehen. Die Strafen bewegen sich in Deutschland immer im unteren Drittel. Das ist auch so angelegt. Das heißt, wenn wir den nach oben so begrenzen, dann hat das natürlich Folgen dafür, genau wie ihr gesagt habt, dass wir in aller Regel Geldstrafen haben.
Ich würde es ganz gerne noch einmal kurz ein bisschen konkreter haben. Also du hast eben gerade gesagt, also private Quälereien sind viel leichter zu verfolgen. Was sind das und werden dann auch geahndet, und offensichtlich sind da vielleicht auch die eine oder andere Bewährungsstrafe dabei gewesen, ne? Also was sind das für Missetaten, die da angeprangert werden?
Ja, also wir können natürlich aufgrund der Statistik nicht uns die einzelnen, nicht die einzelnen Verfahren anschauen, und leider unterscheidet die Statistik halt auch nicht zwischen den Verfahren. Aber zum Beispiel in unserer Studie hatten wir überhaupt nur einen Fall, wo dann wirklich mal eine Freiheitsstrafe verhängt wurde bisher in der Auswertung. Das waren 4 Monate auf Bewährung. Da ging es um einen Transport von Rindern mit zu geringer Deckenhöhe, wo die Tiere erhebliche Verletzungen erlitten haben. Und da ist man dann halt bei 4 Monate auf Bewährung. Mhm. Es gibt mal so ein paar spektakuläre Fälle. Zum Beispiel das Amtsgericht Ulm hat mal tatsächlich einen Schweinezüchter wegen Tierquälerei für 3 Jahre ins Gefängnis geschickt, wurde in der nächsten Instanz gleich wieder aufgehoben.
Ah, krass.
Es ist aber ja natürlich plausibel, dass Fälle aus dem privaten Bereich vielleicht auch einfach eher zur Kenntnis der Behörden gelangen. Also wenn man wie wir hier in einem Mehrparteienhaus lebt und wenn dann zum Beispiel vielleicht die Nachbarn mitkriegen, dass der Hund aus einer anderen Wohnung den ganzen Tag ganz erbärmlich heult und kaum jemals irgendwie vor die Tür kommt oder so. Oder wenn, dann sieht man vielleicht, wie die Leute den schlagen oder so. Also dann kann sowas ja auch ruchbar werden. Wohingegen in so einem landwirtschaftlichen Betrieb, da sind ja zunächst mal nur die Menschen, die da eben arbeiten, und allerdings eigentlich auch, so ist es zumindest gedacht, in gewissen Abständen die Behörden, die da vorbeischauen, um zu gucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Was kannst du uns dazu erzählen? Also diese Kontrollen, wie sehr finden die tatsächlich statt und mit welchem Ertrag?
Also genau das ist das Problem, dass überhaupt die wenigsten Fälle überhaupt zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden gelangen. Und das liegt daran, ja, diese Delikte werden natürlich hinter verschlossenen Türen begangen, Haltung und Schlachtung. Ne, da ist im wahrsten Sinne des Wortes die Tür zu. Wir haben keinen Einblick da rein. Die Tiere als Opfer selbst können natürlich keine Strafanzeige stellen. Das heißt, die einzigen Möglichkeiten, die wir haben, überhaupt Kenntnis zu erlangen, ist eigentlich der Kontrollweg. Bei Tierschutzorganisationen möchte ich auch gerne nochmal sprechen.
Ja, da müssen wir auch gleich nochmal.
Unbedingt, ja. Aber Kontrollen sind natürlich eigentlich der beste Weg, um halt diese verschlossenen Türen zu öffnen und zu sehen, was passiert da eigentlich. Ja, aber wenn man sich dann die Realitäten in Deutschland anschaut, da wird man dann schon ein wenig ernüchtert. Es gab eine kleine Anfrage der Fraktion der FDP und der Grünen an die Bundesregierung, die dann zu dem Ergebnis gekommen ist, also zwischen 2009 und 2017 wurden Betriebe in Deutschland im Schnitt etwa alle 17 Jahre kontrolliert. Wenn man in die einzelnen Bundesländer geht, ist das noch dramatischer. In Schleswig-Holstein alle 37,3 Jahre, in Bayern nur alle 48,1 Jahre. Ja, dann sind diese Kontrollen häufig auch angekündigt, sodass man dann natürlich auch noch ein bisschen Zeit und Möglichkeiten hat, das Schlimmste zu beseitigen, sodass eigentlich durch diese Regelkontrollen wirklich wenig aufgedeckt werden kann.
Sind die so unterfinanziert oder ist es einfach nicht gewollt? Oder wie erklärt sich das?
Das ist eine sehr gute Frage, über die ich nur spekulieren könnte, was ich besser nicht tue.
Okay, gut.
Aber es gibt für mich keine gute rationale Erklärung dafür, denn um das nochmal klar zu sagen, wir erlauben Menschen, Tiere auf diese Weise zu halten. Und das muss man ja sagen, ethisch betrachtet ist das schon eine grundlegende Entscheidung einer Gesellschaft zu sagen, also Tiere sind auch Lebewesen, aber wir erlauben einem Menschen, sie hinter verschlossenen Türen zu halten, zum eigenwirtschaftlichen Nutzen. Und dann muss eine Gesellschaft einfach kontrollieren, ob derjenige, der das tut, seiner Verantwortung für diese Tiere und der Fürsorgepflicht, die er hat, gerecht wird. Und das nicht zu kontrollieren, das ist in meinen Augen ein ganz, ganz großes Unterlassen von Seiten der Gesellschaft.
Die Kontrolle übernimmt ja jetzt in der Tat auch immer wieder Tierschutzorganisationen, die sich dann, die da einbrechen in Ställe und Fotos machen. Wie wirksam so etwas, denn die wiederum machen sich ja auch strafbar, ne? Das ist ja auch eine alte Debatte, die wir da immer wieder führen.
Genau, deswegen, also die Tierschutzorganisationen, den Verfahren, die wir uns angeschaut haben, die sind natürlich nie selbst eingebrochen, sondern denen wurde das dann zugespielt, das Material.
Ach so, Entschuldigung, das sollte man hier vielleicht
nochmal weitergeleitet. Ja, genau. Das sind ganz unterschiedliche wichtige Punkte in dem Kontext. Zum einen, also unabhängig von einer strafrechtlichen Bewertung im Einzelnen, zuerst mal sagen, in den Hof einzubrechen, ne, kommt einem ja erstmal irgendwie falsch vor. Aber man muss einfach auch die Situation sehen, wenn nun mal der Staat dieser Verantwortung, die er hat, das Leid der Tiere, an der Tiere zu verhindern, wenn er dieser Verantwortung nicht nachkommt, weil er schlicht nicht kontrolliert, dann sind wir natürlich in einem ethisch sehr, sehr schwierigen Bereich. Man sagt, muss dann nicht der Einzelne auch selbst tätig werden. Und das ist das, was tatsächlich, also Erwägungen, die auch die Gerichte angestellt haben. Das hat auch in der Strafrechtswissenschaft zu vielen Diskussionen geführt. Mhm. Denn dann gab es einen Fall, wo tatsächlich Personen, die da eingedrungen sind, angeklagt wurden wegen Hausfriedensbruchs. Und das OLG Naumburg ist so weit gegangen zu sagen, nein, das war zwar klar ein Hausfriedensbruch, aber der ist gerechtfertigt wegen Notstandes. Wir sagen, das haben die gemacht, um das wichtige Allgemeingut, mein Tierwohl, das ist alles im 20a Grundgesetz, ist das geregelt. Ne? Das ist ja jetzt kein Völkerrandbereich, sondern eine gesellschaftliche Grundentscheidung, dass wir Tiere respektieren. Die haben das gemacht, um dieses Rechtsgut zu verteidigen. Und das Gericht stellte auch fest, sie hätten natürlich in erster Linie sich an die Behörden wenden müssen. Aber die Behörden haben in diesem Fall überhaupt nicht reagiert. Die haben nichts getan. Die sind auf Hinweise nicht eingegangen, sodass für die Tierschützer klar gewesen sein musste, das bringt gar nichts. Wir müssen selbst tätig werden, wir müssen Videomaterial, wir müssen Bilder anfertigen, damit überhaupt irgendwie etwas angestoßen wird.
Und ich erinnere mich an einen anderen Fall, wo ebenfalls, oder vielleicht war es sogar derselbe, das weiß ich nicht genau, jedenfalls, wo halt auch Tierschützer Fotos aus einem solchen Stall gemacht und dann an die Staatsanwaltschaft weitergereicht haben und diese aber trotzdem kein Verfahren eröffnet hat, sinngemäß mit der Begründung, naja, das Foto würde ja zwar vielleicht schon gewisse Missstände zeigen, aber das sei ja nur eine Momentaufnahme, Klammer auf, wie das halt bei Fotos so ist, Klammer zu. Man könne ja nicht wissen, ob das nicht vielleicht später schon wieder alles ganz anders sei. Also ich weiß nicht genau, wie der Staatsanwalt sich das gedacht hat, ob die Tiere dann irgendwie wahrscheinlich am Folgetag in Spa verlegt und erstmal 3 Stunden da massiert werden oder so. Ja, also und sozusagen das reiche ja nicht aus für eine Verurteilung, wo ich auch dachte, Moment mal, ja, aber die, die Aufgabe, Beweise für eine Verurteilung zu sammeln, die liegt doch auch eher bei euch. Und was man euch hier zugespielt hat, ist aber doch zumindest mal etwas, was eben einen Verdacht begründen würde. Und also sozusagen, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht ein extremer Einzelfall war, oder gibt es da tatsächlich generell auch eine Bias-Hemmung irgendwie bei den Staatsanwaltschaften, selbst wenn man ihnen es quasi schon vorbereitet auf den Tisch legt, tätig zu werden?
Ja, das ist leider kein Einzelfall, sondern das haben wir auch sehr häufig beobachtet. Und das ist genau diese sehr schwer nachvollziehbare Argumentation, zu sagen, ja, wir haben diese Fotos, aber es kann ja auch sein, und da hört man tatsächlich auch, auch teilweise von Anwälten, dann hanebüchene Erklärung, da sind doch die Tierschützer sind doch vielleicht auch reingegangen, haben die Tiere bewusst in eine Ecke gedrängt, dann ein Foto gemacht und da haben das dann als Beweis vorgelegt. Also zwar, gut, ist auch Aufgabe der Verteidigung, da Zweifel zu sehen, aber für die Staatsanwaltschaft muss das natürlich ein Anlass sein, sagen, ich ermittle. Ja, also wir stellen sonst deutlich geringere Anforderungen an den Anfangsverdacht. Ne? Also wenn die Staatsanwaltschaft bestimmtes Bild- und Fotomaterial vorgelegt bekommt, dann ist doch klar, dass sie nicht sagen kann, das reicht nicht für eine Verurteilung. Das muss ja auch nicht reichen für die Verurteilung. Es ist ja nicht Aufgabe der Tierschutzorganisation, den Prozess zu führen, sondern sie muss nur schauen, ist das hinreichend, um einen Anfangsverdacht zu bejahen. Und wenn man sich dann dieses Bildmaterial anschaut, wir hatten ja viel auch dann in den Akten, sagte ich, ja, natürlich ist das ausreichend. Dann wäre der nächste Schritt gewesen, jetzt mal diesen Betrieb zu durchsuchen. Ja, den Inhaber zu befragen. Aber all das passiert dann in aller Regel gar nicht. Und ja, das ist dann etwas, wo man ein bisschen, ja, einfach ein bisschen fassungslos zurückbleibt häufig.
Und warum passiert das nicht? Also gibt es dafür irgendeine Erklärung? Weil, also diese Beißhemmung, die zieht sich jetzt ja quasi durch das Gespräch. Wir haben jetzt schon eruiert, also es gibt eigentlich den Straftatbestand, auch wenn der jetzt nach oben hin ziemlich begrenzt ist. Ne? Also wie gesagt, die 3 Jahre scheinen nicht ausreichend zu sein. Aber auf der anderen Seite gäbe es ja eine Möglichkeit für Strafverfolgungsbehörden da tätig zu werden. Woran liegt es denn?
Also ich möchte natürlich da auch niemandem was unterstellen. Wir hatten auch in unseren Interviews hatten wir auch ganz engagierte, ganz, ganz tolle Staatsanwälte, die das alles total ernst nehmen. Ne? Aber wenn man das versucht, so ein bisschen abstrakter zu überlegen, woran diese Bias-Hemmung liegen könnte, ich glaube, zum einen ist es das, was wir schon angesprochen haben, nämlich auch die dahinterstehenden ökonomischen Erwägungen. Dass wir halt im Bereich der gerade von Massentierhaltung, auch sonst von dieser Nutztierhaltung sind, wo wir meint, naja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Mhm. Ne? Es lässt sich ja gar nicht, muss man doch schlicht sagen, ne? So eine große Anzahl von Tieren lässt sich ja gar nicht halten, ohne dass es mal zu Schmerzen und Leid kommt. Und da glaube ich ganz häufig die Erwägung steht, naja, dann müssten ja im Zweifel diese Betriebe dicht machen, wenn wir da zu viel gucken und zu viel kontrollieren. Man muss die ja auch ihre Arbeit machen lassen und das lässt sich doch gar nicht vermeiden. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Und da sieht man nämlich auch den großen Unterschied dann, ne, bei der Bereitschaft, so ein Verfahren gegen Hundehalter zu führen. Da ist man viel, viel schneller dabei, weil, ne, man da halt nicht diesen Kontext hat, dass das Tier eigentlich, der Hund, wenn wir ihn halten, ist eigentlich im Fokus unserer Aufmerksamkeit, wird sehr geliebt und dann ist das eine ganz starke Abweichung, wenn er gequält wird. Wenn wir bei der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung immer in einem Bereich nah an Leid sind. Und ich glaube, das ist psychologisch tatsächlich ein Grund. Dann sieht man aber auch, dass zum Teil Unkenntnis von der Materie besteht. Also gerade wenn wir nicht Schwerpunktstaatsanwaltschaften haben, sondern Staatsanwaltschaften, da sitzt dann jemand, der hat daneben noch einen Diebstahl und einen Raub und dann bekommt er sowas, dann kennt er sich damit schlicht auch nicht gut aus, hat von der Materie wenig Ahnung. Das ist immer, dann liegt es immer nahe, ein Verfahren lieber einzustellen. Und es gibt natürlich auch Hemmungen oder Hemmnisse im Straftatbestand selbst. Einfach zu hohe Anforderungen.
Darf ich kurz noch ein Wort sagen zu dieser ökonomischen Überlegung? Das könnte man ja auch umdrehen, das Argument. Ne? Also man kann ja im Grunde genommen sagen, dass das natürlich ein fundamentaler wettbewerbsrechtliche Verzerrung ist. Ja, wenn sozusagen hier einige Betriebe sich nicht dran halten und da wie verrückt also die Vorgaben unterlaufen und die Tiere quälen, während man ja schon davon ausgehen kann, dass es den einen oder anderen Hof gibt, der sich da explizit dran hält. Und also das müsste, so könnte man doch das ökonomische Argument auch. Da bewegen wir jetzt ja uns im Bereich des Spekulationen, was da die Beweggründe sein können, ne?
Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das schon ein wichtiger Punkt, der häufig vernachlässigt wird, wenn es um strengere Regelungen auch in diesen Bereichen geht. Da wird ja gerade dann aus dem Bereich der Landwirtschaft oft geschrien, wir wollen das nicht. Ähnlich ein bisschen wie Verbandssanktionenrecht und so, ne? Wo man denkt, aber eigentlich schützt das doch diejenigen, die sich richtig verhalten. Also diejenigen, die bereit sind, auch vielleicht etwas mehr Geld zu investieren für eine gute Haltung, um die Vorgaben einzuhalten, Tieren kein Leid, keine Schmerzen zuzufügen, die werden doch dadurch geschützt, dass ihre Mitbewerber da stärker reglementiert werden. Also insoweit finde ich diese Einseitigkeit, als wäre es immer nur Tierschutz gegen Wirtschaft, so ist das doch gar nicht.
Ja. Ja, und man hat natürlich hier eben auch einfach keine Geschädigten und keine Angehörigen von Geschädigten, die ebenfalls Druck machen, die zu den Medien gehen und so weiter, wie schon festgestellt, ne, die Hauptleidtragenden, die können sich zu dem ganzen Thema überhaupt nicht äußern und die Tierschutzorganisationen, naja gut, die gibt es, aber die bewirken eben so viel, wie sie bewirken, aber auch nicht mehr.
Und die werden halt häufig auch sehr kritisch gesehen, muss man sagen. Also das haben wir ganz oft gemerkt, dass so eine starke Skepsis gegenüber den Tierschutzorganisationen besteht. Auch, dass man dann liest, naja, das ist ja politisch motiviert. Deswegen nehmen wir auch, was von denen kommt, vielleicht nicht so ernst. Natürlich ist das politisch motiviert, aber völlig zu Recht. Engagement gegen häuslichen Missbrauch wäre ja auch im weiteren Sinne politisch motiviert und wir würden deswegen nicht negativ sehen. Also diese Dämonisierung von Tierschutzorganisationen, die in der Politik auch gerade häufig stattfindet. Also nachdem dieser Freispruch da erfolgte. Da war ja sich tatsächlich die große Koalition nicht zu schade, im Koalitionsvertrag zu regeln, wir wollen eine effektive strafrechtliche Ahndung von Stalleinbrüchen vorsehen.
Das ist das Problem. Das, die ständig stattfindenden Stalleinbrüche, die müssen wir unbedingt.
Was ist daraus eigentlich geworden? Ich weiß noch, wir haben uns mal drüber unterhalten, als es tatsächlich im Koalitionsvertrag, als er rauskam, und das war ein Punkt, an den ich mich auch noch daran erinnern kann, aber man weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt in Gesetzestext gegossen wurde. Weißt du das?
Möglicherweise nein. Okay. Das ist tatsächlich nie passiert, wird auch nicht passieren. Was mich dann soweit sehr beruhigt hat, ist, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich dann dieser Sache einmal angenommen und eine Stellungnahme geschrieben und sich da sehr, sehr klar positioniert und gesagt, dass er sogar erhebliche Zweifel hätte, dass das überhaupt verfassungskonform wäre. Denn man müsste ja dann letztendlich das so regeln, dass ein ansonsten geltender Rechtfertigungsgrund für genau den Fall der Stalleinbrüche zum Tierschutz nicht anwendbar ist. Und dieser Bericht war sehr schön, der hat das ganz klar dargelegt, dass das dann völlig absurd wäre.
Ja, und nun haben wir also diese ja doch betrübliche Lage so einigermaßen skizziert, noch ganz zu schweigen davon, dass sozusagen selbst wenn alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen immer eingehalten würden, ich sagen würde, dass das immer noch nicht zulänglich ist, aber das wäre nochmal eine weitere Baustelle. Aber nun gibt es also immerhin oder gab es vor kurzem einen Vorstoß der Grünen, daran ein bisschen was zu ändern. Man kann, glaube ich, sagen, selbst wenn dieser Gesetzentwurf, so wie er eingebracht wurde, verabschiedet werden würde, Klammer auf, was er natürlich nicht wird, weil es allein schon, wie das halt so ist bei den Gesetzentwürfen der Opposition, Klammer zu, ja, wäre der sicherlich noch nicht die alleinselig machende Lösung, aber er wäre vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Was sieht der vor? Man kann es relativ knapp zusammenfassen, ein Anheben des Strafrahmens auf maximal 5 Jahre, insbesondere dann, wenn der sozusagen die Zufügung des Leides von demjenigen oder durch denjenigen erfolgt, der für das Wohl der Tiere als Halter oder Betreuer verantwortlich ist, also von dem jeweiligen Landwirt in dem Fall dann. Und ich meine sogar auf bis zu 10 Jahre und dann auch mit einer Mindeststrafe von immerhin 6 Monaten, wenn das Ganze von einer Bande, also was ja jetzt irgendwie, das klingt immer so nach Drogenkriminalität, aber das meint ja einfach nur einen Zusammenschluss von ich glaube, 3 oder mehr Personen zu gewerblichen Zwecken geschieht. Und auch das wäre ja dann im landwirtschaftlichen Bereich regelmäßig gegeben, denn natürlich arbeiten da mehrere Leute zusammen und natürlich geschieht das alles auch zu gewerblichen Zwecken. Und der beinhaltet auch noch ein, zwei andere kleinere Erweiterungen in dem Bereich und will außerdem diesen Straftatbestand in den, ich glaube, 141 StGB transponieren. Der steht leer, da stand irgendwann mal irgendwas über Anwerbung von Deutschen für die Armee eines anderen Landes drin oder so. Und das wurde aber schon vor Jahrzehnten gestrichen und jetzt hat er quasi keine Verwendung dieser Tatbestand und sozusagen aus Sichtbarkeitsgründen würde man das gerne dahin verlegen wollen. Und du, Elisa, warst bei der Sachverständigenanhörung zu diesem Gesetzentwurf und kannst du uns vielleicht auch da mal so deine Eindrücke schildern? Wie war da so die Rezeptionsbereitschaft auf Seiten der übrigen politischen Parteien?
Ja, also wir können ja sicher gleich nochmal über den Entwurf im Einzelnen sprechen. Du hast ihn ja schon wunderbar dargestellt. Ich halte ihn grundsätzlich für ganz, ganz wichtig und tatsächlich einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Genau wie du gesagt hast, er kann dort noch nicht stehen bleiben, aber das sind schon mal wichtige Dinge, die geregelt sind. Insbesondere die Überführung in das Strafgesetzbuch, denke ich, ist tatsächlich etwas, was nicht nur Symbolik ist und wo man die Kraft von Symbolik auch nicht unterschätzen sollte. Aber wenn tatsächlich diese Norm im StGB steht, bekommt sie natürlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit, auch durch uns hier an der Universität zum Beispiel, weil man das einfach dann mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit auch lehren könnte. Das aber nur am Rande, ja tatsächlich im Ausschuss, das war für mich, wenn man es aus der Wissenschaft kommt, war das ernüchternd, möchte ich vorsichtig sagen, weil tatsächlich der Austausch der Argumente eigentlich gar nicht wirklich stattgefunden hat. Also da geht es in diesen Ausschüssen, ich meine, das kennt man ist leid gewöhnt, aber dort war es, finde ich, in besonderer Weise deutlich, dass es nur um Politik ging und dass man nicht versucht hat, sich ernsthaft mit dem Gesetzentwurf und seinem Für und Wider zu beschäftigen, sondern dass eine rein politische Inszenierung war, dass man mit den Argumenten überhaupt nicht gehört wurde und auch sich dafür niemand interessiert hat. War eine Scheinveranstaltung.
Und das auch. Obwohl, und das muss man ja vielleicht in dem Zusammenhang auch mal in Erinnerung rufen, sogar der wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hat schon 2015 in einem Gutachten von erheblichen Mängeln beim Tierschutz gesprochen. Der Deutsche Ethikrat hat in seiner Stellungnahme zu dem Thema deutlichen Nachbesserungsbedarf angemerkt. Der Steffen Augsberg vom Deutschen Ethikrat, den wir ja übrigens vor einigen Folgen hier auch mal im Podcast hatten, hat da, ich glaube, vor 2 Jahren war es, formuliert: Ich jedenfalls kenne kein Rechtsgebiet, in dem so heuchlerisch vorgegangen wird wie im Tierschutzrecht. Das Tierschutzgesetz verspricht eine Menge und ist voller schöner Formulierungen, die suggerieren, dass der Mensch verpflichtet ist, sich angemessen am Tierwohl zu orientieren. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Nur die Wirklichkeit sieht ganz anders aus, endet sein Zitat. Also es ist, wie gesagt, sozusagen selbst von eben einer unabhängigen Institution wie dem Deutschen Ethikrat, die jetzt sicherlich nicht im Verdacht steht, irgendwie eine militante Vereinigung von irgendwie nachts in Ställe einbrechenden Tierschützern zu sein. Und wie gesagt, sogar vom wissenschaftlichen Beirat des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wird darauf hingewiesen, also könnte man ja eigentlich denken, dass es da in der Politik ein Bewusstsein gäbe, aber du sagst sozusagen, das Fazit aus dieser Anhörung war ernüchternd, kann man das so zusammenfassen?
Ja, man konnte dann natürlich auch sehr klar nach Parteilinie schauen. Das war da insoweit doch sehr eindeutig, wer sich wie positioniert hat. Ja, und ich bin ja auch jemand, ich bin zu diesem Thema gekommen, ohne mich vorher für den Tierschutz groß engagiert zu haben, muss ich ehrlich zugeben. Habe dann mit meiner Mitarbeiterin diese Untersuchung begonnen. Und wenn man das sieht, wenn man sich dem also völlig neutral wissenschaftlich nähert, muss man einfach sehen, wir haben ein riesiges Vollzugsdefizit, wir haben ein normatives Defizit. Da muss etwas getan werden, wenn wir schlicht diesen Auftrag aus Artikel 20a unseres Grundgesetzes ernst nehmen, unsere Tiere zu respektieren. Dafür muss man weder militanter Veganer oder Tierschützer sein, sondern das ist eigentlich schlicht ein Gebot eines Mindestanstandes. Und insoweit ist es umso trauriger, dass man nicht einfach nüchtern über diese Dinge diskutieren konnte. Die Sitzung begann schon damit, dass gesagt wurde, naja, also ein Vollzugsdefizit, wir reden doch hier wahrscheinlich von Fake News, die von Tierschutzorganisationen verbreitet werden. Wo ich dann auch geschluckt habe, ich habe genau an die Quellen gedacht, die Konstantin eben zitiert hat, also dass der Deutsche Ethikrat andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich damit befassen, jetzt sich anhören müssen, das sind alles Fake News. Das war schon erstaunlich.
Vielleicht noch eine kurze Frage zu den Parteilinien, die Sie eben gerade erwähnt haben. Ich wüsste nicht, wie ich die ziehen sollte beim Tierschutz. Also bei den Grünen ist es klar, aber zum Beispiel, wie sich CDU, SPD da positionieren wäre, oder auch die FDP.
Also CDU wäre ist landwirtschaftsnah ohne Ende.
Ja,
da wirklich kann ich nur empfehlen, mal die Lektüre dieser Sachverständigenanhörung. Die werden ja verschriftlich, auch das Protokoll. Das ist wirklich hochinteressant. Da sieht man wirklich sehr, sehr vieles.
Und die SPD?
Auch meine Verzweiflung da drin.
Die SPD in dem Zusammenhang?
Also die SPD hat sich eher zurückgehalten. Die, glaube ich, ist ja grundsätzlich von ihrer Linie her, würde ich sagen, hätte ich die Hoffnung, dass sie da eigentlich ganz neutral an diese Fragen herangehen. Tatsächlich ist natürlich, wenn man auch einfach mal schaut, wenn man sich anschaut, wer in diesem Ausschuss ist und wo die Leute herkommen.
Lauter Landwirte.
Das sind halt tatsächlich lauter Landwirte, also Menschen, die da auch einfach persönlich involviert sind. Und das ist immer dann schwierig. Zum einen will man natürlich die Expertise von Menschen, die sich auskennen, ja, dass da Leute sitzen, die auch mit Landwirtschaft zu tun haben und nicht völlige Laien sind. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass da Eigeninteressen verfolgt werden, ne? Oder auch hat das Gefühl vielleicht, da ist, man wird angegriffen. Da fällt ja häufig dann seine Formulierung, die ich völlig ablehne, da werden Landwirte unter Generalverdacht gestellt. Also wenn ich das schon höre, ne? Das ist eine völlig absurde Argumentation, als wäre jetzt jeder von uns unter Generalverdacht, weil es einen Mordparagrafen gibt. Aber trotzdem, so etwas fällt dort und wird wahrscheinlich auch von den Leuten so wahrgenommen.
Ja, ich fürchte auch, also gerade wenn es so um so grundlegende Kurskorrekturen geht und wenn man selber beruflich sozialisiert wurde in einem Umfeld, wo das mehr oder weniger normal war, dann ist wahrscheinlich in dem Fall das Vorhandensein vieler Ex- oder auch immer noch Landwirte eher hinderlich als förderlich für den Fortschritt. Ja, das ist ja alles ein wirklich betrübliches Bild. Klar, mit der nächsten Wahl werden die Karten neu gemischt. Es ist nicht so, dass ich einer etwaigen Regierungsbeteiligung der Grünen vorbehaltlos freudig entgegenblicken würde, aber das hier wäre tatsächlich ein Punkt, wo ich hoffen würde, dass sich Dinge vielleicht zum Positiven verändern könnten.
Ja.
Aber es gibt natürlich, und das finde ich auch noch ganz interessant, aus rechtlicher Sicht anzumerken, der Tierschutz ist ja verfassungsrechtlich im selben Artikel 20a abgesichert, mit dem sich das Bundesverfassungsgericht neulich unter einem anderen Blickwinkel, nämlich beim Umweltschutz und Klimaschutz, sehr intensiv befasst hat und den es zumindest in diesem Kontext auch extrem aufgewertet hat. Ja, wir haben ja über den Klimabeschluss hier im Podcast ausführlich gesprochen und dass man also vorher noch der Meinung war, der Artikel 20a, das sei vielleicht so eine Staatszielbestimmung, das so nach dem Motto steht da zwar drin, aber ist letzten Endes egal und brauchen wir uns nicht weiter groß drum zu scheren. Und nein, im Gegenteil, der sozusagen, da hat das Bundesverfassungsgericht ja eine Menge reingelesen, wie gesagt, mit Blick auf den Klimaschutz. Nun hat es aber gerade vor wenigen Tagen in einem anderen Verfahren, wo die Tierschutzorganisation PETA im Namen der deutschen Ferkel Verfassungsbeschwerde erhoben hat, da ging es spezifisch um die Praxis des betäubungslosen Kastrierens von Ferkeln, diese Verfassungsbeschwerde also abgewiesen und zwar auch noch ohne Begründung, wie man es also in der Regel bei völlig fernliegenden Dingen macht. Und nun, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ob es dogmatisch der überzeugendste Weg ist, jetzt zu versuchen, sozusagen Ferkel irgendwie zu Grundrechtsträgern zu küren. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja wirklich irgendwie unsinnig. Aber die Frage, die für mich schon bleibt, ist sozusagen, gibt es irgendeinen starken juristischen Hebel, wie man vielleicht dieses Thema auch nach vorne treiben kann?
Also tatsächlich würde ich die Ferkel-Entscheidung nicht in dem Sinne überbewerten, als dass sie eine grundsätzlich skeptische oder kritischere Haltung des Bundesverfassungsgerichts gegenüber dem Tierschutz zum Ausdruck bringen. Denn tatsächlich geht es da um die Frage, ist überhaupt ein Ferkel als jedermann befugt, eine Verfassungsbeschwerde zu erheben? Und da muss man sagen, unser Recht unterscheidet nun einmal zwischen Menschen und Tieren auf ganz, ganz grundlegende Art und Weise. Das zieht sich auch im Strafrecht und gilt auch um die Frage, können wir zum Beispiel, was ist mit Not Nothilfe für Schweine, da wird auch gesagt, nein, wir, wenn da von jedem gesprochen wird oder von so allgemeinen Begriffen, damit ist nun einmal der Mensch gemeint, der steht im Zentrum unseres Rechts und wir unterscheiden mal ganz grundlegend zwischen Mensch und Tier. Dass man damit ein Signal setzen wollte, das finde ich insoweit ganz interessant, zu sagen, also wir haben eine so anthropozentrische Sichtweise, das müssen wir mal aufbrechen, auch ein Ferkel muss eine Verfassungsbeschwerde erheben können. Das fand ich als politische Idee spannend, dass das kein Erfolg haben würde. Dass damit, glaube ich, hat jeder von uns von Anfang an gerechnet. Das sagt also, meine ich, nichts darüber aus, ob nicht das Bundesverfassungsgericht in künftigen Fällen viel stärker geneigt sein wird, auch dem Tierschutz zur Bedeutung zu verhelfen. Und das glaube ich schon. Insoweit hat mir die Klimaschutzentscheidung da auch ein bisschen Hoffnung gemacht.
Ja. Also da ist noch eine Menge Musik drin. So, dann ja, würde ich sagen, wäre das zu diesem Thema. Da haben wir jetzt ja uns auch sehr intensiv drüber damit beschäftigt. Herzlichen Dank, Elisa, dass du dir die Zeit genommen hast und das hier so ausführlich erklärt hast.
Ja, danke schön.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Gut, dann kommen wir nun also, wie angekündigt, zu dem Vertragsverletzungsverfahren, dass die EU-Kommission gegen Deutschland anstrengen will. Dazu muss man sich nochmal kurz in Erinnerung rufen, worum es eigentlich in diesem EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vergangenes Jahr ging und warum die EU-Kommission daran Anstoß nimmt. Die Frage war ja, ob die EZB die Grenzen ihres währungspolitischen Mandats verlässt und in Wahrheit Wirtschaftspolitik betreibt, wozu sie eben kein Mandat hätte. Und diese Frage wiederum, die also die Grenzen der Befugnisse der EZB als einer europäischen Institution betrifft, über die hat eigentlich der Europäische Gerichtshof zu urteilen und hat auch zumindest nach seiner Auffassung nur der Europäische Gerichtshof zu urteilen. Ja. Und das hatte er getan.
Was auch getan hat, genau, muss man sagen.
Genau, das hatte er getan nach einer Vorlage, nach mehreren im Grunde genommen sogar Runden, die das über Karlsruhe gedreht hatte. Und allerdings in einer Weise, die das Bundesverfassungsgericht als völlig unzulänglich empfunden hat. Nicht nur im Sinne von, naja, kann man so sehen, wir hätten es anders gesehen, aber mein Gott, so ist das halt, sondern mehr so im Sinne von, diese Entscheidungen sind eigentlich das Papier nicht wert, auf dem sie stehen, um es mal sehr spitz auszudrücken. Und
objektiv
es ist natürlich
willkürlich soll die Entscheidung gewesen sein, ne? Also, dass man quasi als Richter das einem anderen Richter vorwirft, ist schon ein dicker Klops.
Genau, das war die Formulierung, die das Bundesverfassungsgericht gewählt hat. Schlechterdings oder schlechthin nicht mehr nachvollziehbar und objektiv willkürlich. Das klingt natürlich einerseits extrem hart, ist es ja auch. Andererseits lag in dieser sehr scharfen Formulierung aber sogar auch eine gewisse Selbstbegrenzung des Bundesverfassungsgerichts, indem es also gesagt hat und gleich klargestellt hat, nein, wir werden jetzt nicht jedes Mal, wenn wir irgendwas anders sehen als der EuGH, uns über seine Urteile hinwegsetzen, sondern wir tun das wirklich nur ganz ausnahmsweise dann, wenn, wie in diesem Fall, wir der Auffassung sind, dass das Urteil, ja, eben, Zitat, objektiv willkürlich und schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar ist. Dann allerdings tun wir es schon. Mhm. Und das war halt natürlich genau der Knaller, dass also das Bundesverfassungsgericht erstmals offen diesen Bruch wirklich gewagt hat dann ja sein Urteil mit dem bekannten Inhalt gefällt hat. Das war ja letztlich, muss man auch sagen, also es gab dann der EZB eben auf, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen, in der sie die wirtschaftspolitischen Folgen ihrer Währungspolitik konkret sich anschaut und sich überlegt sozusagen, wie schwer die wiegen und ob das, was sie da macht, trotzdem in Ordnung geht. Also das war,
ich da mal ganz kurz reingrätschen muss, das hat natürlich das Bundesverfassungsgericht nicht der EZB aufgegeben. Ja. Ne? Also du hast natürlich recht, das war quasi die faktische Wirkung. Aber weil ja nun das Bundesverfassungsgericht, und da müssen wir leider genauso, keine Jurisdiktion über die EZB hat, haben die sich sehr umständlich an Bundesregierung und Bundestag und die Bundesbank gewendet und gesagt, also das müsst ihr besser überprüfen, ne?
Genau, also ihr sollt bitte auf die EZB einwirken. Mhm. Auch ihr könnt das zwar nicht wirklich, aber versucht's mal, so ungefähr, ja. Und es hat ja auch so weit geklappt, dass die EZB dann also eben tatsächlich eine entsprechende Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgelegt hat. Dann gab es, auch diese Ergänzung können wir hier gerade nachreichen, Von den Klägern, die dieses Urteil erwirkt haben, gab es anschließend noch einen Vollstreckungsantrag, weil die gesagt haben, das, was die EZB hier vorgelegt hat, das reicht nicht aus. Die haben hier zwar irgendwie so einen Aufsatz geschrieben, wo alle Begriffe irgendwie mal auftauchen, die man in dem Kontext halt gerne so hören möchte. Ja, da steht irgendwie was von Währungsauswirkungen und Verhältnismäßigkeit und dies und das, aber im Grunde ist das einfach nur sozusagen, wenn es dabei bleibt, dann kann sie letzten Endes trotzdem weitermachen, wie sie will, und schreibt halt nur irgendwelches halbwegs gut klingendes Zeug dazu, so, also ungefähr die Beschwerde der Kläger. Das wiederum, diesen Vollstreckungsantrag hat das Bundesverfassungsgericht allerdings abgelehnt und gesagt, nein, damit ist sozusagen unseren Erwartungen hier Genüge getan. Also insoweit ja auch die Eskalation jetzt nicht noch weiter getrieben hätte.
Ganz genau, ne? Das hatten wir, glaube ich, vor 2 Wochen mit Markus Jung in der Folge besprochen. Mhm. Und da dachte man eigentlich, die Sache ist jetzt gegessen, ne? Aber so kam es nicht.
So kam es nicht, sondern im Gegenteil, es war offenbar tatsächlich, so hört man es und liest man es bei unserem Brüssel-Korrespondenten Werner Mussler, so, dass die EU-Kommission tatsächlich auf diese Entscheidung gewartet hat und sich aber von dieser Entscheidung noch mehr erwartet hat, obwohl sie ja in ihrem Sinn ausging, obwohl ja das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nee, passt schon, EZB hat alles getan, was wir wollten. Aber was das Bundesverfassungsgericht eben nicht geschrieben hat, ist ganz klarer Vorrang des EU-Rechts und des EuGH in Fragen der Prüfung. Und ich meine, natürlich hat es das nicht geschrieben, weil das war ja gerade der Kern seines EZB-Urteils von vergangenem Jahr, dass es eben gesagt hat, nein, in Extremfällen, wenn es natürlich sozusagen einerseits Belange der deutschen Verfassung berührt sind, das ist natürlich mal sowieso Voraussetzung, und dann eben die Akte der EZB und des EuGH, in dem Fall ultra vires, also jenseits der Grenzen dessen sind, was wir ihnen in den Verträgen übertragen haben, dann behalten wir uns die Entscheidung vor. Also natürlich haben sie nicht gesagt, nein, der EuGH hat am Ende alles zu entscheiden. Aber das hätte die Kommission offenbar gerne gelesen, hat sie aber nicht. Und deshalb strengt sie jetzt, inzwischen über ein Jahr, glaube ich, nach dem eigentlichen EZB-Urteil, etwas überraschend vielleicht, doch noch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland an, mit dem Ziel, offenbar dieses eben zu korrigieren und klarzustellen, wie auch immer das genau aussehen mag, darüber können wir gleich noch reden, dass es diesen ganz klaren Vorrang des europäischen Rechts und der Entscheidungshoheit der europäischen Institutionen insoweit gibt und der auch in Deutschland anerkannt wird.
Und das birgt natürlich genau die Schwierigkeit, ja, die einem sofort ins Gesicht springt. Also wir haben hier einfach ein unabhängiges Gericht, nämlich die Karlsruher Verfassungsrichter, die ja umgekehrt eigentlich das Verhältnis zur Bundesregierung haben, dass die, oder zum Gesetzgeber, dass sie in schöner Regelmäßigkeit die Gesetzesakte überprüfen und auch durchaus mal den rechts und links um die Ohren hauen. Ne? Also so ist das Verhältnis eigentlich und so ist es ja auch richtig in einem Rechtsstaat. Und hier kommen wir zu der diffizilen Situation, wo dann erwartet wird, dass die Bundesregierung oder wer auch immer sich berufen fühlt, auf die unabhängigen Richter einwirkt und denen sagt, pass mal auf, das mit dem EU-Vorrang, das solltet ihr ein bisschen ernster nehmen. Also es ist schon ein bisschen merkwürdige Situation, in die sich die EU-Kommission da rein manövriert.
Ja, und zwar ohne Not, wie ich sagen würde, weil ja eigentlich dieses Kapitel jetzt in gewisser Weise abgeschlossen war, gerade nach der abgelehnten Vollstreckung, nach dem abgelehnten Vollstreckungsantrag.
Das kann man übrigens kritisch sehen, ne? Also da darf ich vielleicht gleich reinhaken und sagen, also abgeschlossen ist sie eigentlich nicht, also im Zusammenhang oder in Bezug auf die EZB und die Anleihenkäufe. Und da hat das Bundesverfassungsgericht deutlich gesagt, okay, da legen wir jetzt einen Deckel drauf. Aber das grundsätzliche Problem ist ja überhaupt nicht gelöst, nämlich dass Karlsruhe für sich beansprucht, im Einzelfall, in absoluten Extremfällen zu sagen, das EU-Recht hat eben gerade nicht Vorrang vor deutschem Verfassungsrecht.
Klar, das ist natürlich richtig. Aber man hätte dann, also sozusagen, es gab jetzt jedenfalls keinen ganz akuten Brandherd mehr, sondern es hätte dann ja jetzt erstmal wieder den nächsten Sachverhalt gebraucht, der ähnlich krass wäre, um dann dieses Problem irgendwie wieder akut werden zu lassen. Das ist jetzt in der Tat, du hast es gesagt, Teil des, also die Frage ist natürlich erstmal, wie verhält sich Deutschland zu diesem Vertragsverletzungsverfahren? Es kann natürlich sagen, okay, wir erkennen das an, wir haben hier tatsächlich gegen die Verträge verstoßen, wir werden diesen Verstoß abstellen, aber wie sollten sie das machen? Die Bundesregierung oder auch der Bundestag hat natürlich einfach gar keine Möglichkeit, dem Bundesverfassungsgericht irgendwie aufzugeben, seine Rechtsprechung zu ändern. Ich glaube, die Position der EU-Kommission ist ein bisschen, naja, das Bundesverfassungsgericht ist ja selber Teil der deutschen Staatsgewalt und insoweit müssen ja vielleicht gar nicht andere Teile auf das Bundesverfassungsgericht einwirken, sondern unser Begehr richtet sich halt unmittelbar an das Bundesverfassungsgericht als diejenige Stelle, von der dieser Verstoß unserer Auffassung nach ja eben ausgeht. Das ist zumindest etwas plausibler, aber macht die Sache auch nicht wirklich besser, weil das Bundesverfassungsgericht dann im Zweifel den Teufel tun wird und sagen, ja, ach so, gut, jetzt, wenn ihr es nochmal sagt, dann, so, dann sehen wir es jetzt wieder anders. Also ist ja nicht so, als hätten sie diese Frage jetzt nicht wirklich vorher üppig gewendet. Und das Problem ist ja auch gerade, also immer die Frage, ist das eben wirklich eine Materie des EU-Rechts? Weil wenn das, was die EZB macht, gar nicht von ihrem Mandat gedeckt ist, dann wurde diese Kompetenz ja nie ins EU-Recht übertragen. Und die Frage, ob es gedeckt ist, war ja gerade die, über die das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte. Also deshalb ist es so ein bisschen Catch-22 zu sagen, ja, natürlich hat der EuGH über Fragen des EU-Rechts zu entscheiden. Ja, schon, aber ist es denn eben überhaupt Teil des EU-Rechts geworden, was die EZB da macht? Naja, das nur nochmal so zum Hintergrund. Und also wie das jetzt umgekehrt, kann Deutschland natürlich auch sagen, nee, wir erkennen das nicht an. Ich nehme an, ich weiß nicht exakt, wie das jetzt weitergehen wird. Das ist halt gerade ganz frisch, dass vermutlich man sich mal mit dem Bundesverfassungsgericht irgendwie ins Benehmen setzt und zumindest versucht, irgendeine
Die Linie Bundesregierung? Zu finden. Oh, das kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, also, dass man zumindest drüber spricht, würde ich, glaube ich, schon denken. Also, natürlich
ja,
weit jenseits vom Versuch,
mal,
irgendwie Einfluss zu nehmen, aber einfach eine Verständigung herzustellen, so, was sollen wir denn jetzt damit machen oder was ist denn jetzt eure Haltung dazu? Das könnte ich mir schon vorstellen.
Aber es gibt, also gibt ja zwei konkrete Möglichkeiten, die jetzt passieren, ne? Zwei konkrete Reaktionsmöglichkeiten. Die eine ist zu sagen, pass mal auf, wir sind nicht zuständig, das Gericht ist unabhängig, deswegen können wir jetzt zu der Stellungnahme, die wir jetzt abgeben sollen, nicht viel sagen, ja? Das wäre das eine. Und das zweite, das wahrscheinlich sehr viel längerfristige und dann auch in der nächsten Legislaturperiode nochmal für Aufregung sorgende, wäre die Macht des Bundesverfassungsgerichts gesetzlich zu begrenzen. Das geht ja, ne? Also man kann ja die Aufgaben klar definieren und da könnte man, so schlägt es zum Beispiel Franz Mayer vor, der Professor aus Bielefeld, der ja auch ein großer Kritiker dieses EZB-Urteils gewesen ist, der sagt, lasst uns das doch ins Gesetz reinschreiben und sagen, dass quasi das EU-Recht Vorrang hat und vom Bundesverfassungsgericht auch so zu beachten ist. Das war jedenfalls ein Vorschlag, den er vergangenes Jahr gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist, aber nur um mal eine Idee zu geben, wohin die Reise gehen kann.
Ja, das wäre natürlich ein ganz krasser Einschnitt und ein extrem kontroverses, also jedenfalls mal im Inland extrem kontroverses Vorgehen. Ich muss wirklich sagen, mir fehlt jedes Verständnis für das, was die Kommission hier jetzt macht. Also diese konkrete Geschichte war jetzt erstmal vorbei und sozusagen bei allen, also weißt du, in Polen und in Ungarn, die können wirklich nicht mehr zählen, wie viele Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs sie inzwischen ignorieren und wie auf gut Deutsch scheißegal ihnen das ist, was der entscheidet. Wirklich, es wird in Brüssel oder vielmehr in Luxemburg entschieden und es geht einfach links rein, rechts raus. Und das Bundesverfassungsgericht sozusagen setzt sich in einem einzelnen Fall nach jahrelangem Vorspiel und mit sozusagen noch x Sicherungsmechanismen und übrigens mit inhaltlich guten Gründen, wie ich fand, über ein Urteil hinweg. Und da glaubt man jetzt wirklich irgendwas gewinnen zu können, indem man sich jetzt auch noch Deutschland zum Feind macht? Also das ist doch Wahnsinn. Das ist doch so befreit von jeder Wahrnehmung sozusagen dessen, wie die EU in den Mitgliedstaaten ankommt oder eben nicht mehr ankommt, ist es mir unbegreiflich, wie man so einen Schritt gehen kann.
Also,
du nicht? Wie würdest du es sehen?
Naja, also für mich war das ein Warnsignal an Polen und Ungarn. Also das ist genau das, was du gesagt hast. Ja,
aber
also,
Polen und Ungarn, die kommen aus dem Lachen nicht mehr raus. Denen ist es völlig egal. Die haben sich verabschiedet vom EuGH. Die befolgen dessen Urteile, wenn sie ihm passen, nicht mehr. Und zwar schon seit Jahren konsequent nicht. Es ist völlig egal, was in Deutschland passiert. Wenn das Bundesverfassungsgericht einlenkt, werden sie nicht befolgen. Wenn es nicht einlenkt, werden sie nicht befolgen. Für die ist die Sache abgeschlossen und zwar schon seit langem.
Also ich muss offen gestehen, ich bin nicht ganz so aufgeregt wie du in diesem Zusammenhang. Gestern, als ich das gesehen habe, war ich schon einigermaßen überrascht. Aber auf der anderen Seite halte ich es auch wirklich in weiten Teilen für Symbolpolitik und wie gesagt, für einen sehr grundsätzlichen Ansatz. So nach dem Motto, hier müssen wir noch was machen. Erstens, weil die Sache nicht ganz so gegessen ist, sondern quasi das Grundproblem bestehen bleibt. Also die Ultravirus-Kontrolle, von der Deutschland dann nicht abrückt. Und zweitens eben, weil wenn wir die ganze Zeit konsequent gegen Polen und Ungarn vorgehen, natürlich in einem ganz anderen Ausmaß. Also ich will die Dinge um Gottes Willen auch gar nicht vergleichen. Ja, also um das vielleicht einmal noch deutlich zu machen, weil das oft in Beziehung gesetzt wird und das finde ich einfach wirklich überhaupt nicht. Aber dann kann man diesen symbolischen Schritt, der ja so ein Vertragsverletzungsverfahren ja auch ist, dann kann man diesen Schritt ja durchaus auch gehen. Und das ist oder es ist jedenfalls nachvollziehbar, dass er gegangen wird. Die Grünen zum Beispiel, also wir sammeln jetzt auch langsam die ersten Reaktionen auf. Und die Grünen haben gesagt, sie finden es total nachvollziehbar, dass dieser Schritt jetzt gegangen wird und hoffen da auf einen konstruktiven Dialog. Ja, man muss sagen, die waren natürlich auch ein großer Kritiker des EZB-Urteils. Ich habe auf der anderen Seite eben gerade auch mit Peter Gauweiler gesprochen, der ja als Kläger in diesem EZB-Verfahren sozusagen den Stein mit ins Rollen gebracht hat und der fand das wiederum unmöglich von der EU-Kommission, die manövriert sich da in eine wirklich bizarre Position und er hofft eigentlich, dass die Bundesregierung umgekehrt jetzt deutlich macht, dass Deutschland auch die Ultravirus-Kontrolle nicht aufgibt. Sein Argument ist eben, denn das war sozusagen unsere und die Voraussetzung, weshalb wir auch dem Lissabon-Vertrag und der Weiterentwicklung der EU überhaupt zugestimmt haben, das ist quasi die Verankerung der von Ultravirus, also die Rechtsprechung geht ja schon auch also über Jahrzehnte zurück. Also nur um mal sozusagen die Bandbreite an Reaktionen hier auch nochmal deutlich zu machen.
Klar, aber das Aushöhlen von Voraussetzungen, die ursprünglich mal als unabdingbar für den Beitritt galten, ist ja inzwischen sozusagen Programm. Also siehe auch Schuldenunion und Ähnliches. Naja, also ich finde es tatsächlich schwer bis gar nicht nachvollziehbar und ich glaube, dass die EU sich damit viel mehr selbst schadet, als sie irgendwie Deutschland damit ernstlich unter Druck setzen kann. Aber gut, wir werden natürlich mit Spannung verfolgen, wie das weitergeht
schadet,
und welche Lösung man da findet.
Das würde ich ganz gerne noch wissen.
Ihre Akzeptanz einfach schadet. Wenn es jetzt schon dahin geht, dass man sagt, weißt du, bei Polen und Ungarn, da tat man sich noch einigermaßen leicht und ist ja auch im Übrigen ja auch mit sehr viel größerem Recht zu sagen, naja gut, die Staaten, die sind irgendwie abgedreht, denen ist nicht mehr, also die dortigen Regierungen und dann die Justiz quasi in deren Folge, nachdem ja eben die Justiz dort sehr stark auch auf Regierungslinie gebracht worden ist, da können wir schon verstehen, wenn die Kommission und der EuGH denen ständig attestieren, hier irgendwie grob gegen europäisches Recht zu verstoßen und sich über Dinge hinwegzusetzen. Aber wenn es jetzt dahin geht, ach Moment, ach und das Bundesverfassungsgericht auch, ach so, ach jetzt auch Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, ihr seid auch nicht mehr folgsam genug. Okay, wer als nächstes? Kommt dann bald das nächste Urteil aus Frankreich? Also so untergräbt man einfach seine eigene Autorität. Es ist nicht so einfach zu sagen, what we say goes und jede kleinste Abweichung wird halt abgestraft. Man kann das versuchen, aber ich glaube nicht, dass das
Du würdest das EZB-Urteil als Kleinigkeit abtun?
In seinen Auswirkungen auf jeden Fall. Es hat ja nichts, es hat ja, wie gesagt, die EZB hat einen Gesinnungsaufsatz geschrieben und das war's und macht genau das, was sie immer machen wollte, weiter und wird es weitermachen. Also klar, ich würde sagen, in seinen Auswirkungen ist es total marginal.
Aber das sehen wirklich also Europarechtler, also durch die Bank, wirklich ziemlich anders, ne? Also das, also gerade dieses, das Urteil mit jetzt nicht so sehr mit Blick auf die EZB, sondern auf das Gefüge Bundesverfassungsgericht, europäischer Gerichtshof, kann dieses Urteil kaum überschätzt werden. Ne?
Ja, achso, nein, da würde ich zustimmen. Ja. Ich meine nur, in seinen unmittelbaren Auswirkungen für das, was die EZB macht, die sind nicht groß. Aber natürlich in seinem, indem es statuiert, wir behalten uns vor, in Zukunft potenziell und so weiter, das ist natürlich schon eine erhebliche Auswirkung.
Ja, klar, aber keine Marginalie, die Europäische Kommission einfach so durchwinken kann.
Nee, aber da müsste man dann ja schon nochmal abwarten, wann kommt denn der nächste Fall? Und der fällt ja auch nicht, wo das Bundesverfassungsgericht das wirklich macht. Und der fällt ja auch nicht vom Himmel, der kündigt sich ja an. Das EZB-Urteil hat sich mindestens 10 Jahre lang angekündigt. Also da gibt es dann ja auch noch viele, viele Zwischenschritte, in denen man versuchen kann, irgendwie ein Einvernehmen herzustellen. Und wenn es halt nicht gelingt, ein Einvernehmen mit dem Verfassungsgericht eines der größten oder des größten Mitgliedstaats herzustellen, ja, dann hat man vielleicht ein Problem. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das hier der Weg ist, das Problem zu lösen. Ich glaube, das ist nur der Weg, mehr Leute gegen sich aufzubringen. Aber das ist natürlich letztlich eine politische Debatte. Vielleicht liege ich da auch, schätze ich das auch falsch ein, ist auch durchaus vorstellbar. Und vielleicht findet man ja hier auch irgendeine für alle Seiten gesichtswahrende Lösung. Das wäre ja sehr erfreulich. Wobei ich tatsächlich nicht genau weiß, wie die aussehen könnte gerade, aber wir behalten das im Blick.
Ja. Die gesichtswahrende Lösung, ehrlich gesagt, liegt in dem Ablauf des Vertragsverletzungsverfahrens selber. Und damit hätten wir jetzt elegant übergeleitet zum nächsten Vertragsverletzungsverfahren. Ja, damit wären wir quasi beim EuGH und dem Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland aus dem Jahr 2018. Und das jetzt, finde ich, passt wunderbar zusammen, weil man einfach mal sieht, was aus einem Vertragsverletzungsverfahren resultieren kann, nämlich nicht viel. Also
in dem Fall jedenfalls.
Ja. Ich würde fast sagen, also da müssen wir mal unsere Brüsser-Kollegen dazu bitten. Vielleicht machen wir das mal bei Gelegenheit. Wir können ja auch so eine EU-Session machen. Aber wo man sich vielleicht mal über Sinn oder Unsinn und vor allen Dingen die Konsequenzen von Vertragsverletzungsverfahren mal genauer unterhält. Denn hier ging es um die Luftreinheit, ja, um die Luftqualität in deutschen Städten. Und da wurde jetzt am vergangenen Donnerstag Fronleichnam in vielen Bundesländern, also natürlich grundsätzlich als Feiertag überall, aber natürlich nicht in allen wie in einem Feiertag. So, und da hat der EuGH eben also ein Urteil gesprochen zu dem Vertragsverletzungsverfahren, was die Europäische Kommission 2018 angestrengt hat. Und hatte da einfach also der EU-Kommission Recht gegeben und konstatiert, Deutschland hat also gegen EU-Vertragsrecht verstoßen, ja, konkret gegen die EU-Luftreinhalterichtlinie, und zwar, weil es konsequent und über einen längeren Zeitraum hinweg die Vorgaben missachtet hat und nichts zur Qualitätsverbesserung der Luft getan hat. Wir erinnern uns dunkel, es ist ja schon wirklich ein Weilchen her, aber die Luftqualität in deutschen Städten hat uns ja alle mal wahnsinnig aufgeregt, durchaus ja auch zu Recht aufgeregt. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber seitdem hat sich ja auch viel getan. Die Arbeit hat hier weniger die Europäische Kommission getan, sondern eher die Deutsche Umwelthilfe. In diesem Zusammenhang haben wir immer auch mal wieder drüber gesprochen, denn die hat im Grunde genommen seit 2011, meine ich, war es, konsequent sie gerichtlich dagegen vorgegangen. Also was ist da immer das Problem gewesen? Also es ging immer um Stickstoffdioxid. Wird eben freigesetzt. Das ist so ein Gas, das ein Giftgas quasi, ist das eigentlich der richtige, ein schädliches Gas jedenfalls, was ausgestoßen wird beim Verbrennungsvorgang. Ne? Also insbesondere bei Öfen oder aber auch bei Dieselmotoren ganz besonders. Ja. Und die sind da immer gegen vorgegangen und haben die Grenzwerte, die strengen Grenzwerte der Europäischen Union versucht, in Deutschland durchzusetzen, und zwar sukzessive. Wie haben Sie das gemacht? Sie sind immer vor den Verwaltungsgerichten vorstellig geworden und haben dann die jeweilige Kommune verklagt, ihren Luftreinhalteplan anzupassen und konkrete Maßnahmen, sinnvolle und wirksame Maßnahmen vorzusehen, um diese Stickstoff Ausstöße zu begrenzen, ja. Und da ging es immer, das war sozusagen das Stichwort, eines der Maßnahmen war ein Dieselfahrverbot. Also für die besonders krassen Dreckschleudern sollte es ein Fahrverbot geben. Aber es gibt natürlich auch verschiedene andere Maßnahmen, also unter anderem die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und so weiter und so fort, ne? Also da gab es viele Möglichkeiten und es ging quer durchs ganze Land, ne? Also es waren natürlich vor allen Dingen die großen Städte betroffen, Hamburg, Stuttgart natürlich, auch der berühmte Kessel, Frankfurt, das Ruhrgebiet in Berlin, darum ging es auch. Und da hat eben auch schon die Europäische Kommission gesagt, also in Deutschland wurden in 26 Gebieten die Grenzwerte für Stickstoffdioxid systematisch und anhaltend überschritten. Die Deutsche Umwelthilfe hat hier sozusagen die Hauptarbeit geleistet und da auch wirklich sehr erfolgreich vor Gericht dann zumindest erwirkt, dass die Luftreinhaltepläne eingehalten wurden oder geändert wurden, angepasst wurden. Und das hatte jetzt eben auch zur Folge, dass viele relativ relaxed auf dieses Urteil gucken konnten. Ja, also ich fand das wirklich bemerkenswert dafür, dass Deutschland verurteilt wurde, waren wieder alle total zufrieden, auch mit dem Urteil. Und also von den Kommunen bis hin zur Bundesumweltministerin, die gesagt hat, ja, es ist, also wir fühlen uns bestätigt in unserem Kurs. Der Grund ist eben einfach, weil schon viel in der Tat in diese Richtung passiert ist und auch die, also zumindest wahrscheinlich auch bedingt durch Corona, es da wesentliche Verbesserungen gegeben hat. Ne? Also um mal sich auf die Zahlen noch zu konzentrieren, im Jahr 2016 wurden nach Angaben des Bundesumweltministeriums in 90 Städten die Stickoxid-Grenzwerte teils deutlich überschritten. 2019 waren es noch 25 und im Corona-Jahr 2020 waren es dann 6.
Ja gut, da hat Corona vermutlich auch ein bisschen zu beigetragen im Sinne von einfach weniger Verkehr, aber gleichwohl, offensichtlich hat sich ja auch vorher einiges bewegt. Und dieses Urteil des EuGH, in dem er also feststellt, dass in der Tat Deutschland die Grenzwerte überschritten hat, das bezieht sich auf den Zeitraum von wann bis wann nochmal?
Ja, das ist auch gut, dass du nochmal dran erinnerst, das ist eine reine Rückschau, ne? Das war 2010 bis 2016, mhm, wo die EU-Kommission quasi das festgestellt hat und Änderungen angemahnt hat. Dann, wie gesagt, 2018 war das Vertragsverletzungsverfahren, wurde eingeleitet und jetzt erst im Jahr 2021 urteilt der EuGH darüber.
Und der Punkt ist quasi, okay, wir haben zwar damals dagegen verstoßen, aber natürlich ergibt es keinen Sinn, jetzt noch irgendwelche Zwangsgelder oder sonstigen Maßnahmen gegen Deutschland festzusetzen, weil es der Verstoß inzwischen ja beseitigt ist. Weitestgehend zumindest.
Weitestgehend, genau.
Und also da, ja, deshalb ist das jetzt zwar festgestellt, aber es sozusagen, es drohen eben keine irgendwie Vollstreckungsmaßnahmen oder, also gut, vollstrecken in dem Sinne kann die EU eh nicht, aber es drohen eben keine Zwangsgelder oder sonst irgendwas, sondern ist einfach nur für die Vergangenheit.
Genau, also das macht die Argumentation in der Zukunft natürlich auch leichter, ne? Das will ich gar nicht verhehlen. Also es gibt natürlich hier und da immer noch Dinge, die beanstandet werden. Also zum Beispiel in Stuttgart gibt es so einen Streckenabschnitt von 800 Metern oder so, wo das immer noch systematisch oder jedenfalls die Grenzwerte gerissen werden oder jedenfalls häufiger als die Polizei erlaubt. Und für diese Bereiche mahnt eben die Kommission an Kinder, also reißt euch ein bisschen mehr zusammen, ja, und insbesondere diese Fahrverbote müssen auch eine Rolle spielen, aber sie müsste jetzt ein Zwangsgeld tatsächlich beantragen und dann könnte das wieder die nächste Schlaufe ziehen. Also will sagen, ja, also diese Vertragsverletzungsverfahren sind schon, also eine eigene Form der Sanktionen, die durchaus interessant, also Sanktionen in Anführungsstrichen, kommen mir gestern, also letzte Woche kam mir das so vor wie so eine Dampflok, die irgendwie so nach total schnaufend und stöhnt, so mit 5-jähriger Verspätung im Bahnhof ankommt und irgendwie so alle Schnellzüge schon an ihr vorbeigezogen sind.
Also im Übrigen glaube ich, dass so eine Dampflokken ziemlich einen Stickoxidausstoß hätte, aber gut. Ja, okay, also ja klar, das ist natürlich oft ein Problem oder manchmal vielleicht auch ein Segen dieser Verfahren. Gut, kommen wir, würde ich sagen, dann noch zu ein paar kleineren Nachträgen, zu Dingen, die beschlossen oder auch nicht mehr beschlossen werden in dieser Legislatur?
Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen aufräumen. Also insbesondere, was das Unternehmensstrafrecht angeht, wollte ich gerade sagen, aber es sind natürlich Verbandssanktionen, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, war ein großes Projekt in den Koalitionsvertrag, wurde detailliert von den Koalitionären festgeschrieben, aber getan hat sich nichts. Ja, also im Grunde genommen, das versandet jetzt. Wir hatten ja vor einiger Zeit auch die Justizministerin dazu, die sich darüber sehr, sehr geärgert hat, die immer noch gehofft hatte, dass da was kommt. Herbert Hirte, der CDU-Rechtspolitiker, hat sich ja in diesem Podcast auch geäußert, dass da sich was tun wird, aber das wird nicht mehr passieren. Also jetzt ist es mehr oder weniger offiziell, die Verbandssanktionen kommen in diesem in dieser Legislaturperiode nicht mehr und damit auch nicht die Möglichkeit, Unternehmen systematisch schärfer zu bestrafen für solche Skandale wie Gammelfleisch oder auch für Diesel. Also das ist eine Sache. Ebenso der Whistleblower-Schutz, der ist auch auf Eis gelegt.
Das ist betrüblich, aber da tut sich in der Tat auch nichts. Und noch ein drittes Feld, auf dem sich nichts tut, da allerdings kann man es, glaube ich, ganz gut verschmerzen, ich zumindest, sind die Kinderrechte im Grundgesetz. Oh Gott, was haben wir darüber hier im Podcast geredet? Das wurde ja immer wieder diskutiert und verschiedenste Formulierungen, wie man es machen könne. Den einen ging es zu weit, den anderen war es zu lasch. Zwischenzeitlich oder ich glaube sogar bis zuletzt war das Ziel ja eigentlich auch eine Formulierung, die sogar explizit eigentlich gar nichts ändern soll an der Rechtslage, sondern das Ganze einfach nur mit mehr symbolischem Gehalt versehen. Und naja, da kommt allerdings natürlich hinzu, anders als bei den anderen gescheiterten Vorhaben, dass man für eine Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Also die GroKo alleine hätte das ohnehin nicht machen können, sondern musste sich eben auch noch mit dann zum Beispiel FDP und Grünen oder ja auch der AfD verständigen. Und das ist jedenfalls nicht gelungen. Und somit kommt das also auch nicht. Umgekehrt kann man hier schon mal ganz kurz ankündigen, etwas überraschend, die Ausweitung des sogenannten Staatstrojaners, und zwar namentlich für die Bundespolizei, kommt jetzt doch noch. Auch das ist eine Sache, über die lange diskutiert worden war und die eigentlich die SPD immer gerade dann auch unter Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken vehement abgelehnt hat. Und nun ist also gerade heute bekannt geworden, dass das doch noch kommen soll. Warum? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Was die andere Seite dieses Kuhhandels ist, falls es eine gibt, was man ja meistens eigentlich annehmen muss. Aber darüber können wir eventuell in der kommenden Folge nochmal ausführlicher sprechen.
Und dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil, ne? Du hast uns was Schönes mitgebracht.
Genau, das ist gerade auch für alle Examenskandidaten oder schon examinierten Juristen von Interesse, könnte ich mir denken. Und zwar ging es hier um einen Fall aus Nordrhein-Westfalen, wo jemand gerne Kopien seiner Examensklausuren nebst der Gutachten der Prüfer dazu vom Landesjustizprüfungsamt zugeschickt haben wollte. Und das Landesjustizprüfungsamt hat gesagt, ja, können wir machen, kostet aber 70 Euro. Warum? Kopierkosten. In der Tat sind das immerhin, ja, also ich habe auch erstmal geschluckt.
Sind so auf Edelpapier, ne? Oder wie muss man sich so Fotopapier, oder ist das gerahmt, oder wie kommt das denn an?
Also es sind wohl tatsächlich, sage und schreibe, 348 Seiten, über die wir hier reden. Ist also nicht ganz wenig, wobei 70 Euro allerdings mir immer noch viel zu viel erscheint. Aber es ist natürlich auch mit einem gewissen Personalaufwand verbunden. Das sind ja, also man musste ja schon irgendwie dann händisch da jeweils in den Kopierer reinlegen und Die sind ja, liegen nicht unbedingt in einer Form vor, dass sie alle aufeinander gestapelt werden und man nur einmal drücken muss und der Einzug regelt den Rest von selbst. Na, wie auch immer. Also jedenfalls, die wollten 70 Euro Kopierkosten haben. Einerseits, wenn man jetzt sozusagen Materialkosten und Personalaufwand sich anschaut, ist es wahrscheinlich überteuert, aber wahrscheinlich gar nicht mal so wahnsinnig drastisch überteuert. Andererseits finde ich irgendwie aus, einfach aus so einem Gerechtigkeitsempfinden heraus trotzdem, dass man einfach als Prüfling kostenlosen Zugang zu seinen ja immerhin selbst angefertigten Unterlagen und dann eben der Benotung, die dazu erfolgt ist, haben sollte. Klar, man kann hinkommen und sich das vor Ort anschauen, aber damit ist einem auch selten gedient, weil 348 Seiten liest du halt nicht vor Ort. So. Und hast dann nicht die Zeit und die Muße, dich damit auseinanderzusetzen. Es geht dann ja vielleicht auch durchaus darum, sich die Frage zu stellen, ist die Bewertung eigentlich korrekt? Will ich dagegen remonstrieren? Da muss man ja auch dann echt nochmal ein bisschen drüber nachdenken, Hirnschmalz reinstecken, Dinge vergleichen und so weiter. Dafür brauchst du alles einfach im Grunde zu Hause. Naja, und der hat also dagegen geklagt, dieser Prüfling. Hat gewonnen in zwei Instanzen. Zunächst vor dem Verwaltungsgericht und jetzt auch noch bestätigt vom Oberverwaltungsgericht NRW. Und zwar, wie hat er das gemacht? Da hat er sich auch, das ist wirklich ausnahmsweise, dass ich mal den Datenschutz preise. Ja. Man rechnet hier vielleicht auch gar nicht so unmittelbar mit ihm. Er hat sich auf die Datenschutzgrundverordnung, genauer auf Artikel 15 Absatz 3 berufen, der ja einen Anspruch einräumt, wenn quasi eine andere Stelle personenbezogene Daten von dir speichert, dass sie dir dann auf Anfrage auch herauszugeben hat. Das geht ja auch bei den ganzen großen Netzwerken, Facebook und so, kann man ja, ist zwar etwas versteckt, aber man kann da ja durchaus einen riesen Datensatz runterladen, wo alles drin ist, was die halt so über dich gespeichert haben. Und kann man das eben offensichtlich auch gegenüber einer Behörde tun. Und auf dieser Grundlage, natürlich sind das personenbezogene Daten, ist ja ganz klar, haben also beide Instanzen ihm recht gegeben. Wie gesagt, ich, als Verankerung im Datenschutz überzeugt mich das nur so mittel, aber das Ergebnis bleibt ja in dem Fall das gleiche. Ja. Und insofern reicht mir das für ein gerechtes Urteil.
Ja, das finde ich schön, dass du das mal als gerechtes Urteil auswählst, wo der Datenschutz den entscheidenden Zugang gewährt. Ist auch gut.
Ja, wenn er mal Zugang gewährt, ist das ist ja, nicht unbedingt sein Wesenskern, Zugang zu gewähren. Aber hier tut er das, ja genau. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt.
Ja, du wolltest noch was ankündigen, Konstantin.
Ja, wollen ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber ich glaube, ich sollte oder die Zeit naht, wo ich geradezu muss. Kurz und möglichst schmerzlos zu machen, ich verlasse die FAZ und damit auch diesen Podcast zum Ende des Monats Juni und werde mich dann ab Juli an anderer Stelle neuen Aufgaben zuwenden. Das ist einerseits natürlich irgendwie für mich persönlich sicherlich spannend und auf verschiedene Weise sehr erfreulich, aber andererseits auch schade und es ist also vor allen Dingen, was diesen Podcast hier betrifft, überaus schade, denn den habe ich ja wirklich fast von Anfang an, seit ich hier bin, betrieben mit dir zusammen jede Woche und das ist schon zu einem ziemlichen Herzensprojekt herangereift, muss ich sagen.
Ja, das und, kann man gut sagen und ehrlich gesagt, schmerzfrei ist daran überhaupt gar nichts, sondern zutiefst schmerzvoll ich bin das Einzige, was ich jetzt gut finde, ist, dass das mal raus ist, weil es mich natürlich schon umtreibt, ja, insbesondere wie es mit diesem Podcast hier weitergehen soll, denn diese Lücke, die das reißt, ist ja unermesslich groß und ich weiß gar nicht, ob ich die jemals auch noch ansatzweise stopfen kann. Ich werde mich bemühen, das kann man hier vielleicht schon mal ankündigen, ich kann auch nicht Konkretes sagen, wie das, wie genau es in Zukunft weitergehen kann, sondern einfach, also ich kann aber versichern, dass es weitergehen wird, ja. Vielleicht, ich hoffe ja, dass das schon mal hilft. Wir sind ja jetzt auch noch zweimal auf Sendung, dann machen wir eine kleine Sommerpause, aber wichtig war uns, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich vielleicht schon mal emotional auf diese Veränderung einstellen können. Ja.
Ja,
wenn
damit
ein bisschen das Herz bricht.
Bin ich selber auch beschäftigt. Ja, also wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht groß in Details gehen. Ich kann nur so viel sagen. Ich verlasse die FAZ jedenfalls absolut im Guten. Alles ist wunderbar und es ist eben natürlich einfach nur, gerade was diesen Podcast betrifft, sehr schade, weil das ein Teil oder wahrscheinlich der Teil meiner Arbeit hier war, der mir am meisten Spaß gemacht hat und weil das natürlich eben auch sehr schön ist, so dieses Verhältnis zu euch, zu den Hörern. Wir haben euch ja, einige von euch jedenfalls, bei verschiedenen Live-Shows auch gesehen. Wir kriegen eigentlich nach jeder Sendung inzwischen Zuschriften per Mail oder auf Twitter oder auf unserer Seite. Und ja, das ist natürlich sehr schade, aber manchmal muss man halt im Leben dann auch
sich selbst verwirklichen. Ja,
mit,
muss ich hier
manchen
mal
Kapiteln
kritisch
abschließen,
anmerken.
Um neue aufschlagen zu können. Sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, das ist ja auch noch nicht ganz die Zeit. Ich bin ja noch da, zwei Folgen zumindest. Und danach wird es auch mit dem Podcast weitergehen und genaueres, wie exakt, werden wir euch vielleicht dann noch mitteilen können oder spätestens werdet ihr es jedenfalls in euren Podcatchern sehen.
Vielleicht zum Thema Reaktion. Da gibt es jetzt auch wie stets die Möglichkeit, sich zu dieser Sendung zu äußern oder auch zu diesem zutiefst betrüblichen, zu dieser zutiefst betrüblichen Nachricht. Wo kann man das tun? Natürlich auf unserer Seite.
Genau, faz.net/einspruch/podcast und dann findet ihr da einen Artikel zu jeder Folge, unterhalb dem ihr Kommentare posten könnt. Das ist sicherlich der beste Ort dafür. Genau, alles andere funktioniert irgendwie auch, aber dann sehen die anderen eure Kommentare nicht. Also macht es am besten einfach da und da freuen wir uns immer. Ja, und im Übrigen könnt ihr uns natürlich ebenfalls wie stets Sternchen geben und auch Kommentare und Bewertungen hinterlassen im iTunes Store, dem lila-weißen Symbol auf eurem iPhone. Ihr könnt nicht zuletzt ein Einspruch-Abo abschließen unter faz.net/einspruch testen, nämlich, das kommt dazu gleich auch diesem Podcast zugute. Und ihr könnt ganz einfach kommende Woche wieder einschalten. Das würde uns sehr freuen und wir sagen bis dahin, bleibt gesund und habt noch eine schöne Restwoche.
Ja, wunderbar, auch von mir. Tschüss!